Ich grüße euch ebenfalls ganz herzlich. Ich freue mich mal wieder bei euch zu sein. Nächste Woche Samstag ist es 30 Jahre her, wie vorhin schon erwähnt. Am 9. November 1989 fiel in Ost-Berlin die Mauer. Und das war natürlich ein gravierendes Ereignis, gerade für die Menschen in der damaligen DDR. Vielleicht noch ein bisschen gravierender war dann das zweite Ereignis, was nächstes Jahr Anfang Oktober 30 Jahre her ist. Deutschland wird wieder vereinigt. Die DDR hörte auf zu existieren. Deutschland einig Vaterland. Seitdem sind wir wieder ein vereintes Volk, eine vereinte Nation, zumindest auf dem Papier. Zumindest auf politischer Ebene ist das so. Doch bei genauerem Hinsehen merken wir, dass diese Einheit gar nicht so einfach ist. Es ist gar nicht so einfach, unter uns Deutschen diese Einheit zu leben. Zu unterschiedlich sind immer noch die Prägungen in Ost und West, in vielen Lebensbereichen. Und das Ergebnis sind nicht nur die starken Wahlergebnisse der AfD in Ostdeutschland. Da gibt es garantiert noch viele Gründe. Ich habe selbst 7 Jahre lang in Ostdeutschland gelebt, habe gemerkt, auch die Christen dort sind einfach anders geprägt. Man denkt über viele Dinge anders, man handelt in vielen Bereichen anders. Also Einheit zu leben, auch unter Christen in Ost und West, das ist oft gar nicht so einfach. Auf staatlicher Ebene haben wir eine Einheit, sie ist da, keiner von uns kann sie leugnen. Und doch ist sie in der Praxis gar nicht so oft zu leben. Wie gerade schon gesagt, machen wir Christen da keine Ausnahme. Wie unterschiedlich sind wir Christen doch geprägt. Wie unterschiedlich denken wir über Dinge in der Bibel, über unseren Glauben und über das Ausleben unseres Glaubens. Und so ist es eben kein Wunder, dass auch die Bibel über dieses Thema Einheit unter uns Christen spricht. Wie angekündigt, betrachten wir heute ein paar Verse aus dem Epheserbrief des Apostels Paulus und ihr dürft die Verse mitlesen in dem Gemeindeblatt. Epheser 4, Verse 1 bis 6 lese ich uns vor aus der Lutherbibel. Paulus schreibt: So ermahne ich euch nun, ich der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht zu wahren, die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allem. Zu diesen Versen möchte ich 2 Gedanken ausführen und wir beginnen hier bei uns vor Ort. Der erste Gedanke, die Einheit in der Ortsgemeinde. Die Einheit in der Ortsgemeinde. Paulus steigt gleich voll ein mit uns in das Thema und er sagt: So ermahne ich euch nun. Ermahnen ist ja ein gefährlicher Begriff. Wir haben das ja nicht so gerne, ermahnt zu werden von den anderen. Aber glücklicherweise können wir diesen Begriff hier vom Griechischen her auch mit auffordern übersetzen. Das ist vielleicht ein bisschen bequemer für uns. Also, Paulus fordert uns auf. Er fordert uns nicht direkt zur Einigkeit auf. Zunächst erwähnt er diesen Begriff nicht, sondern er redet zunächst von unserer Berufung, die wir als Christen haben, die wir alle haben. Wir sollen diese Berufung würdig leben. Aber wenn wir das halt tun, dann zielt das auf unsere Einigkeit, auf das, was uns verbindet. Wir sollen dazu unserer Berufung würdig leben, wie Paulus das formuliert. Ja, aber wie machen wir das denn nun? Wie lebt man denn seiner Berufung würdig? Mit dem Ziel der Einheit unter uns Christen. Paulus erwähnt 3 markante Begriffe. Nämlich Demut, Sanftmut und Geduld. 3 Werkzeuge für unsere Berufung und 3 Werkzeuge zu unserer Einheit. Schauen wir uns also diese Begriffe in aller Kürze ein wenig näher an. Was geht uns jetzt gerade durch den Kopf, wenn wir diese Begriffe hören? Demut, Sanftmut, Geduld. Wir werden wahrscheinlich manch Positives, manch Negatives damit verbinden. Vielleicht hört sich das für uns nach harter Arbeit an. Vielleicht nach Möglichem, vielleicht nach Unmöglichem. Aber wir dürfen diese drei Begriffe nicht falsch verstehen. Demut hat hier an dieser Stelle nichts mit Unterwerfung oder Erniedrigung zu tun. Demut bedeutet nicht, dass ich mich immer in allem zurückhalte und immer nur der andere zu seinem Recht kommt. Demut ist Dienmut, Mut zum Dienen, zum Dienst an den anderen, zum Dienst vor Gott natürlich, aber ebenso zum Dienst an mir selbst. Wenn ich mich in Demut übe, haben die anderen etwas davon, dann hat Gott was davon und ich selbst habe was davon. Demut stärkt unsere Gemeinschaft. Demut kann natürlich bedeuten, dass ich mich selbstlos für jemand anderen einsetze. Demut kann bedeuten, dass ich mich mit meiner Meinung zurückhalte in Meinungsverschiedenheiten oder eben bereit bin, einen Kompromiss einzugehen. Demut kann aber genauso bedeuten, dass ich als Christ einen mutigen Schritt vorangehe in meinem persönlichen Leben oder in der Gemeinde, vielleicht sogar gegen den Willen der anderen in der Gemeinde, was die anderen mir dann natürlich als Hochmut auslegen. Doch wenn ich überzeugt bin, dass dieser Schritt der richtige für mich ist oder eben richtig für meine Gemeinde ist, weil ich meine Gemeinde gut kenne, dann ist selbst das Demut, wenn ich einen mutigen Schritt vorangehe, egal was das nun konkret ist. Demut soll uns nicht auseinandertreiben. Demut soll unsere Gemeinschaft und unsere Einheit stärken. Demut, die Bereitschaft, Kompromisse einzugehen, die Bereitschaft, mutig voranzugehen oder eben im Ernstfall auch mal seinen Mund zu halten. Demut, das ist das eine. Als zweites redet Paulus von der Sanftmut. Ein Ausdruck, den wir vielleicht heute nicht mehr so oft benutzen. Wir können diesen Begriff auch mit Freundlichkeit wiedergeben. Wir Christen sind aufgefordert, freundliche Leute zu sein. Untereinander und gegenüber allen Menschen. Selbst wenn mir mein menschliches Gegenüber mit großer Wut begegnen sollte, ob nun zu Recht oder zu Unrecht, es ist nicht gerade so effektiv, dann mit Wut darauf zu reagieren. Das Gegenteil ist einfach besser. Der andere wird merken, wie ich reagiere, wie ich ihm begegne. Er wird merken, ob ich ihm freundlich gesinnt bin oder mich im Angriffsmodus befinde. Ob ich nun seine Wut verstehe oder ihn für einen dummen Choleriker halte. Mit Freundlichkeit gewinnen wir Menschen innerhalb der Gemeinde und natürlich auch außerhalb. Paulus fordert uns zur Freundlichkeit, zur Sanftmut auf. Er sagt, Leute, seid Freunde der Menschen, innerhalb wie außerhalb der Gemeinde. Das wird euch verbinden. So gewinnt ihr euch gegenseitig. Und dann kommt noch die Geduld. Ach du liebe Zeit, Geduld. Noch so ein Spezialgebiet von uns Menschen. Wir sind ja alle sehr geduldige Leute, nicht wahr? Naja, oder vielleicht auch nicht. Wir sind es gerade heutzutage kaum noch gewöhnt, auf irgendwas zu warten. Wir möchten immer alle am liebsten alles sofort haben, was wir uns wünschen oder was wir erreichen wollen. Und wie viel Geduld müssen wir trotzdem in unserem menschlichen Miteinander haben? Was ist das oft für eine Herausforderung? Das kennt ihr genauso gut wie ich. Wie sehr müssen wir Geduld mit uns selbst haben und mit den anderen? Und doch sagt Paulus, Geduld ist ein wichtiges Werkzeug. Geduld zu haben mit sich selbst, mit den anderen, das schafft Gemeinschaft, das schafft Einheit. Ich will es dabei belassen zu diesen drei Begriffen. Paulus bündelt nämlich diese drei Ausdrücke jetzt in der nächsten Aufforderung hier in unserem Text. Er sagt, ertragt einander in Liebe. Ertragt einander in Liebe, gegenseitig. Paulus weiß es von sich selbst und er weiß es von allen Menschen. Er setzt es einfach voraus, dass jeder von uns seine Schwächen hat. Schwächen, die so oft auch offensichtlich sind. Wir sind aufgefordert, uns gegenseitig in unseren Schwächen zu tragen und zu ertragen, das betrifft uns alle, jeden von uns. Das betrifft nicht nur die anderen, das betrifft dich und mich. Ertragt einander in Liebe, sagt Paulus, denn das eint euch, das verbindet euch miteinander, wenn ihr euch gegenseitig tragt. Das, sagt Paulus, ist Einheit. So arbeitet ihr an eurer Einheit, wenn ihr euch gegenseitig tragt. Dafür braucht ihr Demut, Sanftmut und Geduld. Ich glaube, dass Gott uns das durchaus zutraut, dass wir das hinbekommen. Sonst würde er uns nicht dazu hier auffordern durch seinen Apostel. Und dennoch ist unser Einsatz für unsere Einheit natürlich nicht immer einfach. Es gibt auch in der Gemeinde schwierige Zeitgenossen. Oder gestattet, wenn ich es anders sage, sind wir nicht alle, so auf unsere Art und Weise, alle ein bisschen schwierig? Haben wir nicht alle unsere Macken und Kanten, über die sich die anderen aufregen? Ja, es ist garantiert so. Ich erinnere mich an einen Mitarbeiter in meiner Gemeinde in Ostdeutschland. Er war der Leiter des Posaunenchors. Und er war ein wirklich begabter Mann, er spielte wunderbar Trompete. Er war in dieser Funktion durchaus anerkannt und beliebt in der Gemeinde. Leider nur in dieser Funktion. Denn es war in der Gemeinde sehr wohl bekannt, dass es da gewisse dunkle Flecken in seinem Leben gab. Denn er war ein begeisterter Biertrinker. Und leider trank er zu besonderen Anlässen auch ein bisschen zu viel davon. Und wenn es keinen besonderen Anlass gab, dann schaffte er sich halt besondere Anlässe. Und dann kam es zu allem Überfluss auch noch hinzu, dass er Mitglied in einem Faschingsverein war. Was haben die Leute in der Gemeinde mit ihm geschimpft? Nicht nur zur Karnevalszeit. Das kannst du doch nicht machen und du musst doch Vorbild sein und du als Leiter des Posaunenchores, so ein weltlich Ding, also entschuldigt bitte. Und dann war er immer ganz klein und hatte schlechtes Gewissen, versuchte sich zu bessern. Da musste der Pastor natürlich herhalten und auch mit ihm reden. Ich hatte es erst gar nicht mitgekriegt. Aber so richtig viel genützt hat es letztendlich nicht. Was hätten wir mit ihm denn machen sollen? Ihn rausschmeißen sollen, vor die Tür setzen sollen? Was hätte das denn an seiner Situation wirklich geändert? Was hätten wir ihm damit denn Gutes getan? Garantiert nicht sehr viel. Liebe Geschwister, liebe Freunde, ich weiß nicht, wie ihr jetzt darüber denkt. Ich möchte heute Vormittag hier niemanden frustrieren. Ich weiß es aus eigener Erfahrung, wie schrecklich es manchmal sein kann, geduldig zu sein. Gerade mit anderen Menschen. Wenn da irgendwas nicht so läuft, wie ich das gerne hätte, dann werde ich ganz schnell ungeduldig. Und das ärgert mich. Kennt ihr das? Kennt ihr dieses Gefühl, dass man sich über andere ärgert? Gerade auch in der Gemeinde, wenn manches halt nicht so läuft, wie man das gerne hätte. Und dann lauern natürlich Misstrauen und Streit auf uns. Wir haben es selbst in der Hand, es zu vermeiden. Deswegen ermutigt Gott uns zur Demut, zur Freundlichkeit und zur Geduld, weil das Werkzeuge für unsere Einheit sind, weil das der Einsatz für unsere Einheit ist. Und ich sage es noch einmal, Gott traut uns das zu, dass wir das hinbekommen, wenn wir nur bewusst darauf achten. Ja, achten wir bitte darauf. Haben wir bitte Geduld miteinander hier in der Gemeinde. Seien wir freundlich zueinander und zwar ernsthaft freundlich zueinander. Selbst wenn wir in manchen Sachverhalten oder vielleicht auch in vielen Dingen der Gemeinde unterschiedlicher Meinung sind. Selbst wenn uns die Meinung des anderen oft so seltsam oder vielleicht sogar falsch vorkommt. Haben wir Mut zu offenen Gesprächen und zu einem offenen Umgang miteinander. Denn das eint uns. So gewinnen wir gegenseitig. So kann Einheit hier bei euch in der Gemeinde vor Ort gelingen. Da bin ich mir sicher. Selbst wenn ich nur ein Gast bin. Das Gleiche gilt für meinen Bereich in Pfungstadt. Und jetzt ein zweiter Gedanke und damit der letzte. Wir machen jetzt das Bild noch ein bisschen weiter, eröffne den Rahmen noch weiter, die Einheit in der weltweiten Gemeinde. Paulus geht noch einen Schritt weiter. Er denkt nicht nur an die Gemeinde in Ephesus und an die Geschwister dort vor Ort. Er denkt an alle Gemeinden, die es damals schon gab. Und ich denke jetzt wirklich einmal an die weltweite Gemeinde, an Christen in allen Erdteilen, überall da, wo es Christen gibt, wo es Gemeinden gibt. Paulus sagt, Verse 3 und 4, seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Paulus fordert alle Christen auf, nicht nur die in Ephesus, nicht nur uns hier, sondern alle Christen auf, diese Einigkeit zu bewahren. Die Einigkeit unter den Christen weltweit, das, was uns alle eint. Es geht gar nicht darum, diese Einheit erst zu erzeugen. Sie ist grundsätzlich ja schon da. Gott hat zu Pfingsten damals die eine Gemeinde geschaffen. Es gibt keine zwei oder drei, es gibt nur die eine. Es haben sich im Laufe der Zeit natürlich unterschiedliche Frömmigkeitsstile entwickelt, das ist nicht zu leugnen. Die Prägungen von uns Christen weltweit könnten nicht unterschiedlicher sein. Und dennoch gibt es nur die eine Gemeinde. Und das betont Paulus in diesen Versen, in all seinen Details. Es gibt nur den einen Heiligen Geist. Und er ist in allen Kirchen gleich. Egal wie die Christen über ihn denken. Egal wie sie ihren Glauben leben. Ich stelle mir vor, da treffen sich ein Bruder aus der Pfingstgemeinde und es treffen sich einer aus der landeskirchlichen Gemeinschaft. Und die unterhalten sich über den Heiligen Geist. Ja, sie werden wahrscheinlich unterschiedliche Ansichten haben, wie das ist mit dem Heiligen Geist. Der eine betet wahrscheinlich in Sprachen und in Zungen, dem anderen ist das suspekt. Ja, sie werden da sehr unterschiedlicher Meinung sein und trotzdem reden sie über den gleichen Heiligen Geist. Es gibt keine zwei davon oder drei. Es gibt nur den einen. Sie reden über denselben. Die Gemeinde ist ein Leib, der viele Glieder hat. Und sie ist trotzdem eine Einheit. Es gibt nur eine christliche Hoffnung. Und die heißt Jesus Christus. Die heißt Jesus Christus, dieser Herr, der wiederkommen wird. Und der ewige Herrscher sein wird. Machen wir das Spielchen ein zweites Mal. Jetzt treffen sich ein Adventist und einer aus der FEG. Und die unterhalten sich über ihre Hoffnung, die sie haben. Sie unterhalten sich über den wiederkommenden Christus. Jetzt brauche ich mich fast nicht zu wiederholen. Ja, sie werden halt unterschiedliche Meinungen darüber haben und Sachen aus verschiedenen Richtungen sehen. Und trotzdem glauben sie beide an den einen wiederkommenden Herrn, an den wir alle glauben. Es gibt nur den einen, Jesus Christus, der wiederkommen wird. Und so geht es noch weiter in Vers 5. Die Gemeinde hat nur einen Herrn, Jesus Christus. Es gibt im Christentum nur einen Glauben, den Glauben an Jesus Christus. Nur den einen. Selbst wenn die Glaubensprägungen doch so unterschiedlich sind. Ich las mal einen Bericht von einigen Christen in Griechenland. Die waren natürlich griechisch-orthodox und die kannten auch kaum was anderes. Und diese Christen äußerten ihre Verwunderung über uns Christen in Deutschland. Sie waren sehr verwundert, wie wir so unseren Glauben leben und wie wir denn glauben. Und das irritierte diese Geschwister sehr. Ich nenne sie absichtlich Geschwister. Und sie sagten, nur wir Orthodoxen haben den einzig wahren Glauben und nur wir praktizieren ihn richtig. Nur so wie wir es machen, ist es richtig. Die anderen machen es falsch. So, und jetzt kommt der Überhammer, das Tüpfelchen auf dem I. Es gibt auch nur eine Taufe. Nur die eine. Die Taufe auf den Namen des dreieinigen Gottes. Es gibt keine andere. So, jetzt könnt ihr schon ahnen, wer sich jetzt als Drittes trifft, nicht wahr? Jetzt treffen sich der Baptist und einer aus der evangelischen Landeskirche. Wunderbar, wunderbar. Der eine ist natürlich als Erwachsener getauft, weil das ist ja die einzig wahre Taufe, nicht? Und der andere ist als Säugling getauft worden, weil er will ja Kirchenmitglied sein und er will ja in den Himmel kommen, ist ja klar. Ja, die beiden haben sehr unterschiedliche Meinungen, wann man getauft werden soll und wie und auf welche Art und Weise und mit welchem Spruch und was auch immer und was alles damit in Verbindung steckt. Ich sag's trotzdem, sie reden von der einen Taufe, die wir als Christen empfangen. Ob nun als Kind oder als Erwachsener, es gibt nur die eine Taufe. Ich habe mich nochmal an diese orthodoxen Christen in Griechenland erinnert, die sagten, nur wir haben den einzig wahren Glauben, nur wir leben ihn richtig. Liebe Geschwister, seien wir doch mal ehrlich, haben wir nicht alle irgendwie im Stillen schon mal so gedacht? Wir, die wir alle unsere Prägung haben, unsere Überzeugung haben, wie es in Kirche und Gemeinde zu laufen hat. Also ich habe mich auch schon dabei ertappt. Wie denkt denn der andere über dieses Thema? Über Glauben oder Taufe oder Abendmahl oder so, du liebe Zeit. Schräge Meinung. Aber wie ist denn das, wenn ich meine, dass ich allein den einzig wahren Glauben habe, wenn ich allein sage, so und so ist es richtig im christlichen Glauben? Ist das Demut? Nein, das ist Hochmut. Wenn ich über die anderen urteile, die ebenfalls an Christus glauben und ich ihnen vorhalte, was sie angeblich falsch machen, wie schnell gerate ich in die Hochmutsfalle? Ich treffe mich in Funkstadt alle paar Monate zur ökumenischen Dienstbesprechung mit den Pfarrern vor Ort. Da sitzen also meine evangelischen Amtskollegen am Tisch, da sitzt der katholische Pfarrer mit am Tisch und ich halt. Und ich gebe zu, so vom Rahmen dieses Treffens her macht mir das auch immer so ein bisschen Kummer. Ich mit meiner Prägung, mit meiner Einstellung. Da wird kein Gebet gesprochen, da wird geschweige denn kein Wort gelesen. Das ist ein reines Arbeitstreffen, hat rein arbeitstechnische Natur. Und wenn wir dann über theologische Dinge ins Gespräch kommen, merke ich, ich als Bibeltreuer, ich stehe da so ein bisschen alleine mit meiner Meinung. So, und dann ertappe ich mich dabei, gerade was meine evangelischen Kollegen angeht, dass ich denke, ah ja, evangelische Pfarrer halt. Ne? Kritische Theologen, was habe ich von denen zu erwarten? Ja, Moment mal. Was nehme ich mir denn für ein Recht raus? Nehme ich mir das Recht raus, diesen Leuten ihren Glauben abzusprechen? Nur weil ich die Bibel ein bisschen wörtlicher nehme wie sie? Habe ich das Recht, dem katholischen Pfarrer mit Misstrauen zu begegnen, nur weil er über das Abendmahl anders denkt wie ich und es anders praktiziert? Ich habe das Recht nicht. Und niemand von uns hat es. So darf ich mich nicht beschweren, so dürfen wir uns nicht beschweren, wenn das mit unserer Einheit nichts wird. Es ist ein Unrecht, was ich da tue. Nein, so bewahren wir die Einheit nicht und so nehmen wir die Vorgaben nicht wahr, die Gott uns macht. Es gibt nur die eine Gemeinde Gottes, nur die eine Taufe, nur die eine Hoffnung und nur den einen Glauben. Und das ist die weltweite Einheit von uns Christen. Paulus fordert uns auf, diese Einheit zu bewahren. Er weiß selbst, wie gefährdet sie ist. Das geht hier bei uns vor Ort los, unter uns. Es geht bei uns in unserem Gemeinschaftsverband los. Aber es betrifft alle Christen, weltweit, egal in welcher Kirche, egal welcher Konfession, egal welcher Prägung. Einheit ist wichtig und sie ist möglich. Wenn wir das ernst nehmen, was in der Bibel dazu steht. Zum Schluss möchte ich euch ein Bild zeigen. Ich bitte um das Wagenrad. Ich habe diesen Impuls im März auf dem Willinger Kongress mitbekommen. Stellt euch vor, dieses Wagenrad ist ein Bild für Christus und seine weltweite Gemeinde. Dann ist das Innere, also der Teil des Rades, der auf der Achse sitzt, Jesus Christus. Er ist das Zentrum. Er ist der, der alles zusammenhält. Er ist der, über den die Kraft übertragen wird. Die verschiedenen Speichen, die hier in dem Fall alle gleich aussehen, sind die verschiedenen Arten von Gemeinden, Das sind die Katholiken, das sind die Protestanten, die Orthodoxen, die Freikirchler in ihren vielen verschiedenen Arten. Und der Kreis drumherum, das sind wir Christen. Das sind alle Menschen, die an Christus glauben, egal nun, wie sie das im Einzelnen tun. Das sind alle, die an Christus glauben. Christus hält uns alle zusammen. Auf dem Bild sehen die Speichen alle gleich aus. Aber Christus hält uns durch diese verschiedensten Arten von Gemeinden zusammen. Und wir sind auch mit anderen Christen dadurch verbunden. Jesus selbst, Gott selbst, hat diese Einheit geschaffen. Er hat die eine Gemeinde geschaffen. Aber es ist eine Gemeinde, die halt verschiedene Speichen hat. Und trotzdem ist alles miteinander verbunden, jedes einzelne Teil. Christus ist das Zentrum und die Gemeinde drumherum ist vielfältig und so soll es auch sein. Unsere Einheit bleibt natürlich eine Herausforderung, aber sie ist mit Gottes Hilfe möglich. Wie sie möglich ist, hat Paulus uns hier in diesen Versen ein wenig beschrieben. Wir sind aufgefordert, uns gegenseitig zu tragen und zu ertragen. Mit Demut, mit Freundlichkeit, mit Geduld. Ich weiß selbst, wie schwer das oft ist. Und doch weiß ich andererseits, wie bereichernd das auch ist. Wie gut ist es doch oft, dass der andere eine andere Meinung hat wie ich. Wie viel können wir auch voneinander lernen. Wie gut ist das gegenseitige Zuhören und Nachfragen, die geteilte Freude, das geteilte Leid, die Diskussionen und der Austausch. Es lohnt sich sehr, sich für die Einheit einzusetzen. Setzen wir uns bitte dafür ein. Hier vor Ort und auch mit anderen Gemeinden hier drumherum. Und sollten wir uns über andere Christen aus anderen Gemeinden manchmal wundern, erinnern wir uns bitte daran, was Paulus hier im Epheserbrief geschrieben hat. Die weltweite Gemeinde ist in ihrer ganzen Verschiedenartigkeit ein Leib. Sie ist ein Ganzes. Wir glauben alle an denselben Jesus Christus. Hüten wir uns bitte davor, unsere abfälligen Bemerkungen über andere Christen in Worte zu fassen, haben wir am besten solche Gedanken erst gar nicht. Denn Gott liebt sie alle, wirklich alle. Den Katholiken mit seiner seltsamen Meinung über Maria, den Charismatiker mit seiner scheinbar übertriebenen Betonung des Heiligen Geistes, den Pfarrer in der evangelischen Landeskirche, der nicht an die Auferstehung von Jesus glaubt. Und er liebt ebenso uns hier in der Landeskirchengemeinschaft und in unserem Verband, in unseren Stadtmissionen. Wir haben garantiert auch alle unsere Eigenarten und Unarten. Das muss uns nicht peinlich sein, wir haben sie alle. Selbst darin bilden wir eine Einheit. Christus ist derjenige, der uns alle verbindet. Er ist unsere Einheit. Lasst uns diese Einheit leben. Ich wünsche uns ganz viel Mut und Kraft dazu. Lasst uns beten. Lieber Jesus Christus, wir loben dich und wir preisen dich, dass du unser Gott bist, der einzige Gott, der einzige Herr. Und du bist der Herr über deiner weltweiten Gemeinde. Und du weißt, wie schwer es oft ist, Einheit zu leben, obwohl du sie willst und obwohl du sie grundsätzlich hergestellt hast. Du weißt, wie schwer das oft uns hier vor Ort schon fällt, wie schwer es weltweit ist. Und dennoch gibst du uns ja, eine Anleitung, wie es gelingen kann, wenn es auch vielleicht unvollkommen ist. Herr, danke, dass du uns Geduld und Demut und Sanftmut lehrst, dass wir so viel auch in dieser Sache von dir lernen können. Danke, dass wir ja so unterschiedlich sind und wir uns dadurch auch bereichern können. Hilf uns, Einheit zu leben. Du bist unser alleiniger Herr und dafür danke ich dir. Amen. Ich danke euch.